Herzlich willkommen zu OpenSSH, aber sicher. So, zu mir. Ich studiere IT-Sicherheit im Master, bin seit ein paar Jahren als System Engineer unterwegs und so der Fokus, Hobbys liegen so Richtung Web-PKI, Orchestrierung-Tools, Monitoring und OpenSSH auch. Und bin seit neuestem bei der Bekon GmbH. So, dann OpenSSH. Warum OpenSSH? Also ich habe mir überlegt, es gibt jetzt irgendwie seit ein paar Jahren immer dieses TLS, OpenSSL und so ganz viel im Gerede, man guckt irgendwie, wie kann man sicher machen, wie tut man das Setup, gibt ganz viele Guides dafür, aber irgendwie OpenSSH fällt unterm Tisch. Und eigentlich ist ja OpenSSH und beziehungsweise SSH und TLS relativ ähnlich, also vom Use Case her. Und dann habe ich mal gedacht, okay, OpenSSH machen wir einen Vortrag drüber. Habe ich mal gefragt, Bekannte so, warum oder was gefällt euch an OpenSSH? Der eine meint, dass es klappt, es geht halt einfach. Ein anderer meinte, minus NL ist die Magic, die man immer braucht. Oder SSH funktioniert einfach, nicht so wie TLS, also da gibt es mehr Fallstricke. So, OpenSSH, was ist das oder was ist SSH generell? OpenSSH ist wohl die populärste SSH-Version zur Implementierung, hat noch SSH-1-Support, aber das sollte man nicht mehr nutzen. Das ist ein ITF-Standard, ist in den RFCs 42, 51 bis 54 definiert, hat verschiedene Protokolle und es bietet zum einen Secure Remote Shell Support, was wohl die meisten nutzen. Aber es bietet auch Transport Layer Security und Tunneling-Möglichkeiten wie SSL halt auch. Neben OpenSSH gibt es natürlich auch andere Implementierungen, zum Beispiel Dropbear kennen einige vom OpenWrt oder anderen Embedded-Geräten. So, SSH versus TLS, wo liegen da die Unterschiede? Also zum einen haben die ja beide irgendwie dieses Transport Layer Security drin. Bei SSH ist dieses Priority Forward Security, also die Forward Security, mit diesen Rekeying und diesen Session Keys eingebaut. Bei TLS ist die optional, je nachdem, welche Ziffer man benutzt. Das ist das Trust-Prinzip, also wie etabliere ich den Trust gegenüber. Bei SSH ist dieses Tofu, das kennt wahrscheinlich jeder, einmal SSH, irgendein Hostname eingetippt, dann wird man gefragt, ob man diesen Key akzeptieren will. Das nennt sich Trust on First Use, deshalb Tofu. Und alle weiteren Verbindungen sind halt sicher, wenn man der ersten vertrauen kann. Wenn man einen neuen Key bekommt, kommt in der Server einen neuen Key offeriert, dann bekommt man neue Warning, ob der Key irgendwie valide ist. Man sollte bitte verifizieren. Alternativ dazu gibt es in neueren Versionen aus den letzten Jahren auch MCA-Support, wo man seine SSH-Keys auch signieren kann. Wahrscheinlich gibt es auch X509-Support mit Zertifikaten, da gibt es verschiedene Sachen im Vergleich zu TLS. TLS halt dieses CA-Trust-Modell, hat man seinen Webbrowser mit diesen Zertifikaten und da gibt es ganz viele von, die halt signiert werden müssen. Gegen Geld meistens. So. Die Ziffer-Suites, die eingebettet sind in die Implementierung, sind modular. Es gibt ein paar, die unterstützt werden müssen, die sind im Standard aufgezeichnet. Aber es gibt noch andere Ziffern, die im Laufe der Zeit irgendwie dazu hinzukommen. Das ist bei beiden gleich. Es gibt mehrere Protokolle. Also es gibt nicht das SSH und das TLS-Protokoll, sondern es gibt da verschiedene Protokolle, die zusammen agieren. Zum Beispiel für den Transport-Layer, für das Key-Handling, verschiedene Sachen. Und wie vertrauen sich die Hosts gegeneinander? Bei SSH ist es generell zweiseitig. Also ich kriege den Host-Key, der Host kriegt meinen Key. Das heißt, beide User sind verifiziert, außer bei der Passwort-Authentisierung, das ist ein bisschen anders. Und bei TLS guckt eigentlich bloß der Client, ob der Server der ist, als den sich ausweist. Ein Client-Zertifikat nutzen die wenige, dass der Client sich auch ausweisen muss. So viel zum Vergleich und da kann man halt seine Daten durchschicken durch verschlüsselte Tunnel. So, SSH, was ist das? Also zum einen gibt es dieses Authentication-Protokoll, wo man sagt, okay, das ist hier for Secure Remote Login and other Network Services. Und das Protokoll geht über dieses Connection-Protokoll hier. So, dann mal das zweite, das Connection-Protokoll. Das provided quasi interaktive Sessions, Remote Execution of Commands und diese Forward-Geschichten für TCP/IP. Und unten drunter gibt es halt das Transport-Layer-Protokoll, was sich darum kümmert, dass die Pakete übertragen werden. So viel zum Protokollaufbau. So, nochmal zusammengefasst, es gibt das Transport-Layer-Protokoll, da geht alles drüber. Wir haben Authentication-Protokoll am Anfang und dann quasi fürs Connection-Handling das Connection-Protokoll. So, kurze Live-Demo. Gucken wir mal. Können wir mal größer machen. Kann jeder lesen? Probleme? Gut. So, also wir haben den SSH-Command, wir haben Hostname und den verbose Output. Dann scrollen wir mal hoch. Hier. Ganz oben, erste Zeile sehen wir meine OpenSSH-Version, die ich lokal benutze. SSH 6.7 mit einem Debian, also von Debian, mit OpenSSL drin für Serverhandling. So, da haben wir eine Konfigurationsdateien gelesen. Ab Zeile 2. Zum einen meine lokale Config in meinem Home-Verzeichnis und er sagt mir auch, welche Lines quasi dafür applyen, also welche Config-Parameter aus der Config werden verwendet. Danach sieht man, der nutzt die globale Config und dann wird die Connection erst established. So, dann geht es weiter. Per Default ist halt empfohlen, dass man Public Keys statt Passphrasen benutzt. Halt kryptografische Keys und dann gehen auch keine Wörterbuchattacken mehr, weil der Klartextraum zu groß ist. Also ist halt sicherer. Dazu nachher mehr. Ups, runtergescrollt. So, da sieht man, der probiert hier verschiedene Keys durch. Von hier bis hier. DSA-Keys und nach, dann DSA, ECDSA und diese neuen ED25519 Keys. Und er hat festgestellt, gibt keins. Also hat er nicht gefunden. So, sind wir hier. Dann macht er halt Enable in Protokoll Version 2, wie man sieht. Das ist die Local-Version, die Remote-Version zeigt er mir auch an. Aha, gleiche Kiste, gleiche OpenSSH. Und dann fängt er hier mit dem Key-Exchange an, initiiert es, die einigen sich auf Ziffern, vergleichen den Host-Key, guckt, dass der Host-Key schon meiner Known Host drin ist, also der lokalen Datenbank, wo der Key eingetragen werden muss. Zeile 19. Und dann geht es weiter und ganz unten. Ups, da. Ganz unten fragt er mich für ein Passwort, für meinen Key, den ersten Key, den ich habe. Funktioniert nicht, habe zu lange gewartet. So, aber so viel erstmal zum Protokoll, dass man mal gesehen hat, wie so eine Session-Initiierung eigentlich aussieht. So, Konfigurationsoptionen. Sind halt in der Manpage von SSH-Config zu finden. Und zuerst werden die Command-Line-Optionen evaluiert, danach die SSH-Config und zum Schluss die globale SSH-Config. Ist auch die Priorisierung. Zuerst die Command-Line-Option, dann kommt die Config und wenn da nichts gefunden wird, werden halt die Defaults aus der globalen SSH-Config genommen. So, wie sieht so ein Config-File zum Beispiel aus? Da haben wir eins, Host für Sternchen, das heißt für alle Hosts, die ich so erreiche, habe ich mal verschiedene Key-Algorithmen definiert. Das habe ich aus dem Grund gemacht, dass ich sage, okay, ich will nur moderne Algorithmen benutzen und nicht irgendwelche alten, die noch irgendwie vielleicht, weil ich mein Host-System seit Debian Potato irgendwie migriert habe, ist in der globalen Config noch irgendwas Älteres drin. Deshalb sage ich, ich überschreibe das in meiner lokalen Config. Dann für den speziellen Localhost. Ups. Habe ich eine eigene Config, sage ich, ich will Host-Key. Dann zeigt er so ein kleines ASCII-Art-Bildchen an, wie der Host-Key aussieht, also so eine Interpretierung davon, weil ich als Mensch kann mir so einen Byte-String relativ schwer merken, einen hexadezimalen String, deshalb gibt es so keine Bildchen, also ASCII-Art, da kann man immer noch mal so als User vielleicht sagen, für wichtige Hosts oder für meine Lieblingshosts, wie auch immer, bin ich mit ein, dass ich sehen kann, so visuell für mich Rückmeldung habe, weil ich den String mir nicht merken kann. So, Identity-File, Legacy-Key, das heißt, ich kann auch für einzelne Hosts verschiedene Keys definieren. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Kunden habe oder verschiedene Clusterbereiche, kann ich verschiedene Keys eingeben. Das heißt, wenn ein Key kompromittiert wird oder ich einen verliere oder was auch immer, oder ich den Kunden aufgebe, kann ich auch den Key wegwerfen und habe da kein Problem mehr mit irgendwie. Oder ich habe vielleicht noch ältere Netzwerkgeräte, die noch ältere Keys brauchen. Das heißt, ich brauche noch so einen DSA-Key, den ich aber in meinem Produktivsystem mit modernen Servern nicht mehr nutzen will. Da will ich halt so einen ED25519 Key benutzen, weil der kryptografisch einfach wesentlich besser ist. Und ich kann auch Forward Agents benutzen, das heißt, ich kann auf dem Jumpbox quasi meine lokale SSH-Session nutzen und dann kann ich noch weitere Tunnels mit meiner lokalen Identität weiter tunneln. Ports kann ich definieren. Es gibt diverse Möglichkeiten, die man definieren kann. Also kann man lohnt sich mal reinzugucken, es kommen alle paar Jahre mal neue Versionen, also neue Optionen mit rein. Das ist interessant, was dazugekommen ist. Zu den Keys. Die werden mit SSH-Keygen generiert. Falls jemand noch Passwörter benutzt, lohnt sich anzugucken, macht das Leben viel einfacher. Habe ich verschiedene Key-Typen. RDSA ist so der Standard. Key-Sites wird man so ja, 4K empfehlen, also 4096 Byte. Alles drunter wird langsam problematisch. ID-DSA, also eine DSA-Key würde ich nicht mehr benutzen. EC-DSA kann man noch machen. Und wenn man neue Systeme deployt, eigentlich prinzipiell diesen ED25519-Key benutzen. Ist jetzt so der neueste, der mit zugekommen ist und bietet somit den besten Schutz. Dann hat man gesehen, es gibt noch hier diese -cert mit angegeben. Ich kann heutzutage auch Keys signieren. Das heißt, ich habe, da kommen wir später hinzu, also man kann Keys, nicht die Keys an sich benutzen, sondern signierte Keys. Das heißt, ich brauche bloß die Signatur und kann die dann prüfen. Das spart, ja, das Key-Handling wird dadurch ein bisschen einfacher. So, Host-Key-Austausch. Haben wir ja gesehen, der hat es in meiner lokalen Non-Host gefunden, Zeile 19 ist mein Localhost drin. 18 Host davor besucht, etliche danach. Jetzt ist das Problem, ich habe ja verschiedene Hosts. Ich setze auch verschiedene Hosts auf und vielleicht bin ich nicht alleine auf der Welt. Ich habe noch Kollegen, die setzen auch Hosts auf. Das ist die Frage, wie kann ich verifizieren, dass ich mich auf einen Host verbinde, den ich noch nicht gesehen habe, dass es auch wirklich der Host ist und nicht irgendwann in the middle mir meine Verbindung irgendwo umleitet. Dafür gibt es diese Datenbanken, aber es ist halt relativ schwer zu pflegen. Beim einen Arbeitgeber hatten wir gemacht, dass wir quasi den Host 2 verteilt haben. Da gab es ein kleines Skript, was dann quasi aus der Orchestrierungsdatenbank die ganzen Host-Keys gescrapt hat, in einen File gepackt und das konnte man sich lokal immer refreshen. Hat den Nachteil, habe ich vergessen, die bei mir lokal zu updaten. Habe ich wieder den Host-Key gesehen, musste den Plan verifizieren, oder ich musste die Vermittlung abbrechen, refreshen, neu aufbauen. Es gibt die SSHFP-Records, die kann ich an DNS-Records hinterlegen. Ist das Problem, das bringt halt nur, was man DNS-Sec deployed hat, was wahrscheinlich noch nicht so vertreten ist. Und dann gibt es die SSHCA. In der Manpage unter der Abteilung Authorized Keys File Format Section. Und ein paar Details dazu. Wenn ich einen RSA-Key nutze, kann ich mir einen Signing-Key erstellen. Ich habe dann diesen Cert Authority-Eintrag, wo ich dann quasi den Hash von dem Signing-Key, also den Signing-Key eintrage. Und die ganzen Host-Keys, die ich habe, also wenn ich mir einen neuen Server aufsetze, signiere ich einfach diesen Host-Key, den Public-Key davon. Pack diesen signierten Key dazu und der wird dann bei der Verbindung aufbau mit übertragen. Und ich brauche dann bloß lokal in meiner Authorized Keys-Datei diesen Third Authority-Eintrag eintragen und er matcht dann die Signatur von dem Host-Key. Das heißt, ich brauche die einzelnen Host-Keys gar nicht mehr wissen. Das finde ich so, ist mit die attraktivste Möglichkeit, Host-Keys zu verwalten, wenn man die verifizieren. Wenn man sagt, okay, ich drücke einfach Yes, weil ist Tofu, kann man machen, aber wenn man es verifizieren will oder muss, ist das ein netter Weg. Und generiert wird es halt oder signiert werden die halt mit SVN Signing Key angegeben, dann kann man so Key Identifier angeben, man kann es auch für User Keys machen, man kann da Hostname angeben, dann geht dieser Key auch nur für gewisse Hostnames. Das heißt, wenn der Hostkey geklaut wird und unter anderem Hostname eingegeben wird, funktioniert das nicht. Ich kann auch Validity-Zeit, also Validitätszeiträume angeben ja, und signieren. Signieren geht aber nur mit einem RSA-Key. Technische Gründe. So. Für, das war die Client-Side erstmal, wie die Server-Side, gibt es die SSHD-Config. Da wird halt sowas wie SSH-Version eingetragen, Root-Login und andere Parameter. Und ab und zu lohnt sich auch da rein zu gucken. So, da sehen wir. Zu dem Key-Format noch hier oben. Es gibt das verschiedene Naming. Man sieht ja, das eine ist adlibssh.org und das andere hat kein Ad hinter. Wenn da kein Ad hinter steht, sind es offizielle ITF-Keys. Die sind halt im Konsensus ja, definiert worden. Und wenn jetzt das SSH-Projekt quasi eigene Keys etablieren will oder man will aufgrund von Unternehmensstandards oder so, muss man eigene Keys benutzen, kann man die halt add, dann den Top-Level-Domain-Eintrag nehmen oder den Domain-Eintrag. Dann hat man eigene Keys, kann den Key-Support einbauen, hat quasi auch keine Clashes mit anderen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt meinen Key vielleicht Simple-Key-Format oder so. Dann kommt ein anderes Unternehmen hin, nennt es auch Simple Key. Und wenn man mal interagieren muss, dann gibt es halt einen Clash, weil wir andere Simple Key-Verfahren implementiert haben. Deshalb kann ich die Simple Key at meine Company nennen. Und dann gibt es doch keine Kompatibilitätsprobleme. So, wir haben Pod definiert. Wir können definieren, welche Socket es hat. Die Host Keys in verschiedenen Formaten wieder. OpenSSH bietet auch für Security Features diese Privilege Separation an. Rekeying, und zwar kryptografisch gesehen gibt es bei diesen Kryptoverbindungen ein Problem. Wenn ich beliebig viel Daten signiert habe oder verschlüsselt, dann könnte sich dann können quasi Kollisionen auftreten. Das heißt, die Chance besteht, wenn ich beliebig viele Daten verschlüssel, dass ich einmal ein Datenpaket zweimal verschlüssel. Das gibt halt Security-Implikationen. Deshalb sagt man sich, okay, alle 2.28 Uhr Pakete oder halt alle Stunde wird halt ein neuer Session-Key vereinbart. Dadurch hat man auch wieder ein bisschen Forward-Secrecy und vor allem hat man nicht, dass man irgendwie Crypto-Text-Leaks oder man irgendwie Correlation-Attacks fahren kann. Neues Feature ist, was es vor ein paar Jahren noch nicht gab, diese Permanent Root Login. Da sagt man ja meistens No. Aber vielleicht gibt es Use Case, wo man doch als Root einloggen muss. Dann kann man sagen, without Passwort. Wenn es vielleicht doch User oder Use Cases gibt, wo sich normale User mit Passwort out anmelden müssen, warum auch immer, kann man sagen, nicht für Root. Das ist ein Security Feature, was ich eigentlich recht gut finde. Wobei man eigentlich auch gleich sagen, Passwort out kann man gleich aktivieren, aber vielleicht geht es nicht immer. So. Was gibt es noch Tolles drin? Ja, Kerberos Support, XL Forwarding und ähnliche Geschichten. Und eingebauter SFTP Support hat OpenSSH ja auch. So, soviel zu der Config. Da lohnt sich auch mal wieder rüber zu gucken. Vor allem, wenn man so Server Hardening betreiben will, da kann man noch einiges sicher machen, wenn man so seit 2-3 Systemreleases vielleicht seine Configs migriert hat. Oder vielleicht die auch per Config-Management ausrollt, die sollte man auch ab und zu mal reviewen. So, zu den Features von OpenSSH. Wir hatten ja von Eingang gesagt, der eine meinte, -NL ist die Magic, die man braucht. Da steht -NL, erster Port, Zieldomain, zweiter Port. Was macht der Befehl? Das ist ein Local Port Forwarding. Das heißt, lokal auf Port 9002 gehe ich rein. Also ich gehe über ExampleNet. Also ich mache eine SSH-Verbindung auf und alles, was ich denn auf Port 9002 reinkippe, kommt auf, wie ist meine IP.de, Port 80 raus. Lohnt sich halt für so Jumping-Geschichten, wo ich vielleicht nicht alle Netzwerke erreichen kann, da steht was dahinter. Vielleicht habe ich auch gar kein, abgetrennte Bereiche, wo ich bloß auf den Jump-Post rauskomme, ich muss dahinter irgendwo hin, vielleicht spezielle Protokolle oder ich muss ein unsicheres Protokoll über das Internet benutzen, dann kann ich das halt sicher mit SSH absichern. Einmal geht das nicht, wenn man jetzt so einen günstigen Heim-DSL-Anschluss hat oder ähnliches, dann komme ich ja nicht rein, aber ich habe vielleicht zu Hause noch einen Service laufen, wo ich darauf zugreifen muss. Deshalb gibt es dann Reverse-Port-Forwarding, das heißt, ich baue von in einen Tunnel auf einen Remote-Host aus und wenn ich auf dem Remote-Host-Port 50.020 anklopfe, komme ich lokal auf 22 raus. So. Also, ja, genau. Und wenn ich sage, okay, das ist auch ganz schön, aber ich weiß nicht, welche Ports ich nutzen will und von A nach B reicht aus und nicht reverse, dann kann ich auch -D nutzen. -D ist Dynamic Port Forwarding, dann kommt ein SOX-Proxy raus. Das heißt, ich kann jeder Software, die SOX-Proxy-Support hat, kann ich quasi Port 33.333 eingeben und dann kann ich da durchtunneln. Minus N sagt, dass ich keine Shell haben will. Weil vielleicht will ich bloß tunneln und auf dem Rechner keine Shell-Access haben, dann gebe ich den minus groß N mit an und habe da auch keine Shell, wo ich außerdem was reintippen kann. Okay, dazu noch, das gibt es in neueren SSH-Versionen, ab OpenSSH 7.3 gibt es neuen Jump-Host-Support. Früher hieß es ja so, man musste da irgendwie mit Netcat oder so einen eigenen Jump-Host-Befehl angeben. Heutzutage gibt es die Option J, also -J, oder Proxy-Jump, wie das heißt. Das ist auch komfortabler geworden. Das geht aber in Debian, Yesi glaube ich noch nicht, erst ab Stretch. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, dass man das nicht überall nutzen kann schon. Ein anderes nettes Feature von OpenSSH ist Channel Multiplexing. Das heißt, wenn ich eine Verbindung aufmache, habe ich verschiedene Channels, die ich nutzen kann. Zum Beispiel kann ich einmal die Secure Shell nutzen auf dem einen Channel und wenn ich dann dabei bin, will ich vielleicht noch Port Forwarding dazu haben, weil ich bin auf dem Host, mache irgendwas, habe aber mein Monitoring-Interface bloß auf Localhost gebindet und ich will das jetzt mal angucken. Dann gebe ich halt ein Port Forwarding dazu und kann dann auch quasi die anderen Protokolle drüber sprechen. Ja. Das kann man so konfigurieren oder man kann es auch mit -m für den Master Channel, also Control Master, -s für das Socket angeben, per Hand machen. Verschiedene Möglichkeiten. Das ist immer so informativ, das ist jetzt, also beim letzten Vortrag meinte Bekannte, ja, das musst du unbedingt mit reinmachen, habe ich mal angeguckt, aber bis jetzt habe ich es selten verwendet. Das gibt auch, wenn man also ein Secure Shell offen hat, kann man auch noch per Command den Tunnel mit, also -r, -l mit einbinden. So, was gibt's noch? So, SSH hat man gesehen, ist relativ vielseitig verwendbar, könnte man ja quasi wie TLS benutzen, aber es funktioniert, was kann man damit machen? Das gibt zum einen das Mosh-Projekt, das sagt sich, okay, SSH ist ja ganz cool, aber irgendwie ist das mit diesem TCP irgendwie über Lossy-Verbindung nicht so schön, deshalb nutzen die den Handshake vom SSH und machen nachher ein eigenes Protokoll für den Transport über UDP. Das lohnt sich halt, zum Beispiel, wenn man im Zug unterwegs ist oder relativ lange Latenzen hat, dann fühlt sich das besser an, kann aber kein Dateitransfer-Tunneling und sowas. Das ist reine Shell. So, SFHFS. Wenn SSH so gut funktioniert und sicher ist, kann man ja auch quasi Dateisource-Support mit operieren. Das kann man mit Automounter konfigurieren, wenn man das braucht, dann wird es gemountet, wenn nicht, dann nicht. Ist ein FuseFS, das heißt, mit Vorsicht zu genießen, Lesezugriff ist relativ unproblematisch, Schreibzugriff, na, geht nicht immer gut. So, Erso kann auch SSH benutzen, hat den Vorteil, ich habe meine SSH-Infrastruktur deployed, kann auch quasi mit Erso einen Dateitransfer drauf fahren. Wenn ich FTP-Support haben will, kann ich SFTP benutzen. Das Schöne an SFTP ist, ich kann dieses SSH-Keyspend benutzen, ich habe nicht irgendwelche Legacy-FTP-Implementierungen, die ich vielleicht gar nicht mehr betreiben will, kann oder darf. Deshalb kann man SFTP nutzen stattdessen. Und dann gibt es noch für einen Single-Thread-File-Transfer SCP. Da muss man aufpassen, die Portangabe geht mit Groß-P. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, ist relativ nervig. Weil ein SSH hat der minus kleines P. Gibt noch viele andere Tools dafür. Weitere Optionen, die ich jetzt mal nicht benannt habe, die man aber auch angucken kann, es gibt Tunnel-Device, SSH zu Tab-Support, das heißt, ich kann richtiges VPN inzwischen aufbauen, ohne irgendwelche Magic mit SS-Shuttle oder wie das hieß. Dann gibt es Command-Device-List, ich kann ja auch, statt eine interaktive Shell zu haben, einzelne Commands ausführen. Dafür gibt es dann auch in der SSH-Config auch, kann ich auch definieren, welche Commands für welche User zugelassen sind. Es gibt Restricted Shell. Wenn ich jetzt so ein Jump-Host-Setup habe und ich will verschiedenen Usern Jump-Host anbieten, aber vielleicht kein Shell-Access auf dem Gerät selber, dann gibt es Restricted Shell, dass die bloß einen eingeschränkten Befehlssatz haben, den sie ausführen können auf dem System, kein bis wenig Schaden anrichten. Wenn man noch so Legacy-Setup mit Passwort-Out fährt, kann man auch Feld-to-Bahn nutzen. Das band dann halt gewisse IP-Bereiche per IP-Tables, wenn eine gewisse Anzahl von Fehlversuchen per Passwort-Login passiert sind. Es gibt den SSH-Out-Command, wenn ich sage, okay, Key-Out, Passwort-Out, brauche ich beides nicht, ich will irgendwie lustige Zwei-Faktor-Authentifizierung anbinden mit so einem Token-Device, dann kann ich auch den Out-Command benutzen und meinen beliebigen Command hinterlegen, der vielleicht ein anderes Backend-System anfragt für diese Zwei-Faktor-Token-Geschichte. So, mit diesen SSH-Keys ist ja auch ganz nett, aber ich will ja nicht immer mein Passwort eingeben für den Key. Das heißt, ich kann SSH-Agent nutzen, wo ich einmalig mein Key entsperre und der SSH-Agent nutzt dann oder regelt das Handling von dem Key. Wenn ich diesen einen SSH-Key mehrfach benutze, brauche ich dann das Passwort nicht immer wieder eingeben. Das in Kombination mit diesem Forward-Agent, den wir anfangs gesehen haben, kann ich dann quasi... Ah, wir haben Kreide. Oder? Ach, egal. Ich kann ja auf den Jump-Host gehen und vielleicht will ich von den Jump-Host auf dem anderen Host weiter. Aber ich brauche meinen lokalen SSH-Key dafür, um mich da einzuloggen. Das heißt, ich will den Key ja nicht auf den Jump-Host transferieren, da entspendet dann am Speicher rum, sondern ich will den lokal benutzen, also meinen lokalen Key, der auch lokal bleiben soll und muss. Dann kann ich diesen Forward-Agent nutzen, der routet den Request vom Jump-Host auf mein lokales System, fragt dann den Agent und damit authentifiziere ich mich am dritten System. was auch ein relativ nettes Feature ist. Vor allen Dingen wird mein Key nicht kompromittiert. So. Wenn ich halt Verbindung automatisch halten will, gibt es Auto-SSH. So, das war es grundlegend, haben wir noch Zeit. Jo. Erstmal Fragen zu irgendwas. Ja. Okay, also der Einwand war, dass wenn ich lokal Configs pflege, dann werden die ja, muss ich die selber reviewen, die werden nicht von der Distributionsanbieter quasi mit ausgeliefert oder mit erneuert. Dazu kommt hin, wenn ich auch in etc quasi Konfigurationsanpassung machen muss, weil ich zum Beispiel kein Passwort-Out oder kein Root-Log-It haben will, dann muss ich die auch regelmäßig reviewen. Wenn halt ein neues Update kommt, dann wird er gefragt, show this oder keep local oder Get Maintainers Version von dem Dings, muss man sowieso reviewen. Also das hat man sowieso. Anderes Feature ist für diesen Command ist, ich habe ein älteres Netzwerk-Device noch zu Hause und da gehen bloß ältere Ziffern, die im Upstream SSH per Default deaktiviert sind. Das heißt, ich kann auch per Hand ältere Ziffern, die als unsicher erkannt sind, deaktivieren. Dann ist das Feature halt andersrum für die einzelnen Geräte. Weitere Fragen, Einwände? Ja, das Mozilla Wiki hat wirklich was dazu, das ist ganz gut. Es gibt ja diesen Crypto-Hardening-Guide von bettercrypto.org. Da müsste auch was enthalten sein. Ja, ansonsten einfach mal auf openssh.org eine neue Beispiel-Config angucken. In den Release-Notes, gut, das ist wieder aufwendig, die zu lesen, aber so ist es. Oder halt aktuelle Distributionen angucken. Nicht? Okay. Okay, Crypto-Party Wiki noch, ja. Das gibt. Ich wiederhole es mal global. Also es gibt bettercrypto.org als Ressource und das Crypto-Party Wiki. Das sind so die beiden Anlaufpunkte, die da relativ gut reviewt werden. Ja. Noch was? Also die Frage war relativ lang, wiederhole ich mal nicht. Es ging um Key- und IP-Handling. Da kann ich spontan nichts zu sagen, aber vielleicht im Nachgang nochmal irgendwie unterhalten drüber. Ja, relativ spezielles Szenario, sage ich mal. Noch irgendwas, oder? Okay. Kann man noch irgendwas zeigen? Ich überlege gerade. Also die Hauptintention war gewesen, dass man sich ab und zu mal Gedanken darüber machen sollte, dass man die Configs mal reviewt, die nicht ewig weiter recycelt, dass es neue Key-Verfahren gibt, dieses Key-Signing-Feature. Bei dem Key-Signing-Feature, was mir noch fehlt, ist ein schönes Framework, wo man das handeln kann. Also habe ich noch nichts gefunden, dass ich sagen kann, ich habe einen neuen Host, da ist ein neuer Public-Key, den will ich signieren. Das ist noch ein relativ manueller Prozess. Da habe ich noch nichts gefunden, wie man das schön handhaben kann. Aber im Gegensatz braucht man nicht allen System-Engineers oder Usern die neuen Hostkey zuliefern. Die haben halt den Third Authority Eintrag. Das gleiche kann man auch mit User Keys machen. Ich kann auch User Keys signieren. Da ist aber das Problem, wenn jetzt der User vor Ablauf des Keys ausscheidet aus dem Unternehmen oder der Key vielleicht oder das Notebook abhanden kommt und so, hat man wieder das Revocation-Problem. Es gibt Key Revocations List, muss man aufpassen, die sind erst später hinzugekommen als das Signing Feature an sich. Das heißt, bei einem Debian Visi zum Beispiel gibt es das Key Signing Feature, aber das Key Revocation List Feature nicht. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, was man nutzen will. Deshalb würde ich das jetzt für den User Signing nur bedingt empfehlen, für den Host Key Signing schon sehr zu empfehlenswert. Ja. So. Also ich könnte es noch irgendwas zeigen und noch fragen oder wir machen. Ja, da. Ja. Also der Einwand war, dass es eine relativ schlechte Idee ist, eigene Key-Exchange-Algorithmen zu definieren. Das würde ich auch als Heimanwender gar nicht empfehlen. Aber vielleicht gibt es Organisationsgründe, wo man sagt, okay, aus Compliance-Gründen oder vielleicht andere ähnliche Geschichten, dass man das machen muss durch irgendwelche Policies, Compliance-Gründe. Also zu Hause würde ich es niemals machen, definitiv nicht. Aber wenn es irgendwelche Gründe dafür gibt, externe Gründe oder also von Haus aus lohnt sich der Aufwand ja auch gar nicht. Ja. Ja. Okay, die Frage ist, ob es Möglichkeiten gibt, so Sicherheitsstufen auszuwählen. Man sagt, okay, hohe Sicherheit, mittlere, schlechte Sicherheit, in Bezug auf den Key Exchange zum Beispiel oder die Transport-Layer-Verschlüsselung. Wüsste ich jetzt nicht, da gibt es halt die Ordnung, also die Ordering, dass man sagt, vorne fängt es an, hinten hört es auf und dann gibt es halt Key Agreement, wo man sich auf einen gemeinsamen Nenner einigt. Naja, die schlechten, die fallen von Default raus, bei neueren Releases fallen die teilweise raus. Mit der ETC Known Host 2 muss man auch aufpassen, die wird auch demnächst irgendwann rausgepatcht bei neueren Versionen. Und ja, da muss man halt aktualisieren und gucken. Ja. Aber das Feature an sich, also das OpenSSH-Projekt patcht ja auch, oder die sind halt per Default nicht enabled, schlechte Ziffern. Das heißt, irgendwann fallen die hinten raus, wenn die zu schlecht wären. Ja. Gut. Ja, da.
Ich arbeite in meinem Konsolen-Emulator mit mehreren Tabs parallel, könnte in allen Verbrauchern in mehreren SSH zu anderen Maschinen in der Netz fallen. SSH-Agent ist mir bewusst, aber der greift ja immer nur in dem Shell-Fenster, in dem ich mein SSH-Net gemacht habe. Wie kriege ich das Ding so global, dass ich es in mehreren Shell-Tabs benutzen kann, nur einmal meine.
Okay, die Frage ist, man hat in verschiedenen Shells oder Tabs von dem Session, im Terminal-Emulator verschiedene SSH-Sessions, die man mit dem gleichen Key braucht. Und wenn ich jetzt lokal irgendwo den SSH-Agent starte, den Key adde, habe ich das bloß in diesem einen Kontext. Wie kann man das global machen? Zum einen gibt es diesen Control-Master-Modus, den ich vorhin angerissen habe. Den kann man nutzen. Dann hat man halt dieses Control-Socket-File und da macht er über die eine bestehende. Ah nee, das ist bloß auf ein Haus, stimmt, das geht nicht. Also wenn man ich mehreren Sessions quasi auf ein Haus zugreifen muss, kann ich diesen Control Master Mode benutzen. Wenn ich mehrere brauche, kann man den SSH-Agent auch global starten, also vor der Shell. Also ich starte erst mein SSH-Agent, dann mein TMUX und dann kann ich es in allen TMUX-Panes nutzen oder Windows. Ich glaube, GNOME und so, wenn man das global startet, sind die auch schon von vornherein da, man kann es übergreifend nutzen. Hier ist der Einwand, braucht man nicht. Upget Keychain, also gibt auch andere Möglichkeiten dazu.
Es gibt Tools, die machen das für dich.
Ja, sehe ich auch so. Also ich kenne das Feature auch von anderen Teilen her. So. Noch irgendwas oder? Ja, da. Also wenn ich jetzt nicht limitiert bin, dass ich diese ED-Keys nicht benutzen kann, würde ich die CDSA-Keys definitiv vorziehen. Also das Problem mit den älteren Keys ist, die muss man auch länger wählen oder man muss auch seine Keys ab und zu mal recyceln. Vielleicht ist so ein 1000-Bit oder ja, 1000-Bit RSA-Key nicht mehr zeitgemäß, ein 2K RSA-Key vielleicht auch nicht mehr. Also Keys sollte man auch ab und zu mal wieder erneuern. Ja. Gut. Ich denke, das war's. Dann haben wir den Rückstand wieder aufgeholt. Wenn noch Fragen sind, gerne auch danach oder heute Abend oder so. Und das war's dann erstmal.